Hallo und willkommen zu unserer heutigen Betrachtung. Wir nehmen uns heute eine wirklich zentrale Entscheidung des Deutschen Bundesverfassungsgerichts vor.
Ja, den Bruckdorf-Beschluss von 1985.
Genau den. Unsere Quelle ist der Originaltext BVFGE 69/315. Und unsere Frage ist, ja, wie hat das Gericht damals diese grundlegende Bedeutung der Versammlungsfreiheit für die Demokratie gegen massive Sicherheitsbedenken abgewogen?
Vor allem im Kontext dieser Großdemonstration gegen das Kernkraftwerk Bruckdorf?
Die ja komplett verboten werden sollte. Okay, packen wir das mal aus.
Ja, und das Gericht legt die Messlatte da sehr hoch. Es sagt ganz klar, das Recht, sich friedlich zu versammeln, das ist nicht nur irgendein Grundrecht.
Sondern?
Es ist Ausdruck von Volkssouveränität, absolut zentral für die politische Meinungsbildung in einer lebendigen Demokratie. Und das müssen alle staatlichen Stellen, also vom Gesetzgeber bis zur Polizei vor Ort, das müssen die immer als Ausgangspunkt nehmen.
Bevor sie überhaupt über Einschränkungen nachdenken.
Genau, das ist die Prämisse.
Und in Bruckdorf, da prallten diese Welten ja quasi aufeinander. Ein riesiges Verbot wurde da ausgesprochen.
Weil man massive Ausschreitungen befürchtete.
Gestützt auf frühere Erfahrungen und auch Gewaltaufrufe einiger Gruppen. Die Behörden rechneten wohl mit bis zu 50.000 Menschen.
Und hatten die Sorge, dass Gewalttäter die friedliche Mehrheit sozusagen als Schutzschild missbrauchen könnten.
Aber kann diese Furcht allein so ein fundamentales Recht einfach aushebeln?
Ja, das ist die Kernfrage. Und das Gericht geht das an, indem es sich die Paragraphen 14 und 15 des Versammlungsgesetzes genau anschaut. Also Anmeldepflicht und Verbotsgründe.
Und was kommt dabei raus?
Naja, ein Verbot oder eine Auflösung, das kommt nur in Frage, um gleichwertige Rechtsgüter zu schützen.
Gleichwertig, das heißt?
Das bedeutet hohe Hürden. Es geht um den Schutz fundamentaler Werte, also Leib und Leben zum Beispiel. Nicht um bloße Unannehmlichkeiten oder irgendwelche abstrakten Ordnungsinteressen.
Okay, und die Gefahr muss unmittelbar sein, steht da auch? Nicht nur so eine vage Vermutung?
Exakt. Das leuchtet ja auch ein. Es muss auf konkreten, erkennbaren Umständen beruhen, die jetzt eine Gefahr für diese wichtigen Rechtsgüter darstellen.
Also einfach nur sagen, letztes Mal gab es Krawalle bei einer anderen Demo, das reicht nicht.
So, statt Totalverbot vielleicht Auflagen. Oder ein Verbot nur für einen kleinen Teilbereich.
Das Verbot ist also immer nur die Ultima Ratio.
Das allerletzte Mittel, ganz genau.
Interessant ist ja auch, wie das Gericht mit der Anmeldepflicht nach § 14 umgeht, bei Spontandemos.
Mhm. Die sich so aus dem Moment ergeben, ja, da greift die nicht.
Und selbst wenn eine geplante Demo nicht angemeldet wurde?
Das ist allein noch kein Grund für ein Verbot. Es macht es den Behörden vielleicht schwerer, weil Infos fehlen. Aber die Kernprüfung bleibt. Liegt eine unmittelbare Gefahr für wichtige Rechtsgüter vor? Nur dann darf nach § 15 verboten werden.
So, und jetzt kommen wir zum Knackpunkt, glaube ich. Was ist, wenn wir damals befürchtet, eine Minderheit Krawall plant, aber die große, große Masse will friedlich demonstrieren?
Ja.
Verlieren dann alle ihren Schutz durch Artikel 8 des Grundgesetzes?
Und da wird das Gericht wirklich ganz deutlich, nein. Der Schutz der Versammlungsfreiheit bleibt für die Friedlichen bestehen, auch wenn mit Störungen durch einzelne oder kleinere Gruppen zu rechnen ist.
Okay, das ist wichtig.
Ja. Und ein präventives Verbot der gesamten Demo, das ist extrem schwierig. Da braucht es eine solide, faktenbasierte Gefahrenprognose.
Und nicht nur das, oder?
Nein, die Behörden müssen auch nachweisen, dass sie wirklich alles Zumutbare versucht haben, um den Friedlichen ihre Demo doch noch zu ermöglichen. Also durch Auflagen, räumliche Trennung, solche Dinge.
Das ist ja fast eine Umkehrung der Perspektive. Das Gericht sagt ja sogar, es ist Aufgabe der Behörden, die friedliche Mehrheit vor den Störern zu schützen.
Genau.
Das klingt für mich nach einem echten Paradigmenwechsel damals. Weg von der reinen Gefahrenabwehr hin zu einer aktiven Ermöglichung des Grundrechts. War das nicht fast revolutionär?
Doch, absolut. Dieser Gedanke, dass die Polizei nicht nur Kontrollinstanz ist, sondern eben auch eine Pflicht hat, die Ausübung von Grundrechten zu ermöglichen, selbst unter schwierigen Bedingungen, das war schon ein starkes Signal.
Und das Gericht fordert ja auch dieses versammlungsfreundliche Vorgehen.
Richtig. Behörden sollen von Demos lernen, die gut geklappt haben, nicht pauschal vom Schlimmsten ausgehen. Und was hier auch faszinierend ist, je kooperativer sich die Veranstalter zeigen, desto höher liegt die Schwelle für ein staatliches Eingreifen. Es geht um Dialog, um Deeskalation.
Und im Fall Bruckdorf selbst?
Da hat das Gericht ja auch die Entscheidung der Vorinstanz, die das Totalverbot bestätigt hatte, wegen solcher Mängel dann teilweise aufgehoben. Auch wegen prozessualer Fehler.
Okay, dann halten wir mal fest. Versammlungsfreiheit ist ein echtes Herzstück der Demokratie.
Absolut.
Einschränkungen brauchen wirklich triftige Gründe. Eine unmittelbare Gefahr für wichtige Rechtsgüter, nachgewiesen durch Fakten und immer verhältnismäßig.
Und ganz entscheidend, friedliche Demonstranten sind geschützt, auch wenn einzelne Störungen drohen.
Der Staat soll kooperativ sein, die Versammlung eher ermöglichen als verhindern. Versammlungsfreundlich eben.
Und was heißt das jetzt für Sie als Zuhörer? Nun, dieser Beschluss, der formt bis heute die Erwartungen daran, wie der Staat mit Protest umgehen sollte. Er beleuchtet dieses ewige Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit.
Und er betont, wie wichtig faire Verfahren sind, damit Grundrechte nicht nur auf dem Papier stehen.
Man sieht wirklich das Ringen des Gerichts um einen Ausgleich, der die Bürgerbeteiligung ernst nimmt und ermöglicht.
Und da bleibt vielleicht eine Frage für Sie zum Weiterdenken. Wenn das Gericht schon 1985 so stark auf Kooperation und Verhältnismäßigkeit gepocht hat,
ja.
Wie gut funktioniert dieser Balanceakt eigentlich heute, wo Proteste ja oft viel spontaner sind, dezentraler, über digitale Netze organisiert werden und dieser klassische Veranstalter manchmal gar nicht mehr so richtig greifbar ist?